Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ja, ist Star Trek tot? Das ist natürlich erstmal eine sehr reißerische Formulierung, aber auch eine berechtigte Angst, die das Fandom der Trekkies aktuell beschäftigt. Denn aktuell ist die Zukunft dieses gewaltigen Science-Fiction-Franchises so ungewiss wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Und das wollen wir uns heute einmal näher anschauen. Ich bin der Max und hier im Podcast-Studio begrüße ich heute Moviepilot Captain Jenny. Hallo Jenny.
Admiral.
Admiral Jenny.
Hallo Max.
Wir beide haben ja schon öfter über Star Trek hier im Podcast gesprochen. Es ist jetzt fast 3 Jahre her, da haben wir die These aufgestellt in einem Podcast. Star Trek ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und jetzt diskutieren wir, ob Star Trek so tot wie seit 20 Jahren nicht mehr ist.
How time flies, würde ich sagen.
Ganz genau. Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Dann sage ich Energie. Sci-Fi-Fans haben es gerade ziemlich schwer. Einerseits haben wir Star Wars, da herrscht Ungewissheit, wie es über das nächste Jahr hinaus im Kino oder mit Live-Action-Serien weitergeht. Amazon hat gerade eine Stargate-Serie abgesagt, was mich persönlich sehr hart getroffen hat. Eigentlich könnte ich auch eigentlich jetzt eine Stunde über Stargate reden, aber nein, das machen wir nicht. Und bei Star Trek müssen Fans auch bangen, wie es denn mit diesem Science-Fiction-Universum weitergeht. Und das werden einige Fans vielleicht gar nicht aktiv mitbekommen haben. Immerhin startet in wenigen Wochen am 23. Juli die 4. Staffel von Strange New Worlds. Dieses Jahr im September feiert das Star Trek Franchise groß 60. Geburtstag. Und es ist eigentlich ja ein Anlass zur Freude, aber nur augenscheinlich. Jenny, was passiert?
Ja, wir haben ja im Rahmen von Streamgestöber auch schon mal über den großen geplanten Verkauf von Warner Brothers gesprochen und am Ende ist es Paramount geworden und Paramount hat Warner gekauft und Paramount ist auch traditionell seit Anbeginn der Zeit das Heim von Star Trek und das ist einer der Gründe, warum jetzt viel Ungewissheit herrscht. Wenn es solche großen Merger gibt, wird erstmal alles eingefroren und der andere ist einfach, viel wurde abgesetzt an Serien, die in Arbeit waren und wir haben gleichzeitig seit 10 Jahren nichts mehr im Kino von Star Trek gesehen.
Genau, und aktuell ist der Zeitpunkt das erste Mal seit einem Jahrzehnt, wo kein einziges Star Trek Projekt sich aktiv in der Produktion befindet. Weder im Kino noch im Bereich der Serien. Im Kino ist vielleicht wenig überraschend, aber bei den Serien ist es schon überraschender. Und wir wollen heute einmal auf den aktuellen Stand schauen und der Frage nachgehen, was ist gerade bei Star Trek los und wie geht es mit dem Franchise weiter? Um das Ganze etwas zu strukturieren, gehen wir unsere kleine Star Trek Bestandsaufnahme folgendermaßen durch. Zuerst schauen wir einmal zurück auf die Entwicklung von Star Trek der letzten 10 Jahre im Kino und bei Paramount Plus. Und dann werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und erklären euch, warum unter anderem auch Star Trek gerade im Umbruch ist. Was ist diese Krise, die Ungewissheit, der das Franchise gerade ins Auge blickt? Und im Anschluss schauen wir dann auf die unmittelbaren Auswirkungen für Fans. Was passiert jetzt gerade mit Star Trek? Und wagen eine kleine Prognose für die Zukunft. Und bevor wir jetzt aber tiefer in die Star Trek-Krise eintauchen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel von Outlander-Prequel, Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So Jenny, wir wollen jetzt erstmal etwas so fröhlich zurückgucken, bevor wir den Teufel an die Wand malen. Wo fangen wir da am besten an? Ich glaube, wir müssen jetzt nicht über die gesamte Star Trek-Historie seit 1966 reden.
Am 8. September 1966.
Ich würde mal so sagen, dass wir so die letzten 10 Jahre einmal ganz kurz so durchreißen im Stream und im Kino. Vielleicht möchtest du mit dem Kino anfangen, da ist ja nicht viel passiert.
Genau. Ja, also wir haben ja quasi so einen Generationenwechsel bei Star Trek gefühlt, weil 2016 kam der letzte Kinofilm und 2017 kam die erste neue New Trek-Serie. Deswegen kurz Rückschau vor 2017, bevor Star Trek im Fernsehen oder im Streaming neu belebt wurde. Es gab ja den Reboot mit der Kelvin-Timeline von J.J. Abrams, der 2009 ins Kino gekommen ist. Der sollte im Grunde Star Trek fit machen für die Blockbuster-Ära.
Das war, glaube ich, das allererste Star Trek-Projekt so nach 4 Jahren, weil genau. 2005 war Enterprise zu Ende.
Und der erste Kinofilm seit 2002, weil der letzte Nemesis ein Riesenflop war. So. Oh. Und die Next Generation Crew ist quasi gealtert und auch war eigentlich schon von Anfang an zu alt für das neue Blockbuster-System, was mit Star Wars im Grunde schon, aber dann vor allem auch mit Jurassic Park und so weiter, dieses effektegetriebene Blockbuster-Kino, eigentlich Hollywood erobert hat. Und Star Trek hatte keine Antwort darauf. Und dann sind eben die Next Generation Filme so ein bisschen vor sich hingedümpelt und dann gefloppt, selbst mit Tom Hardy als Bösewicht in Nemesis. Und dann kam der Franchise-Viagra-Mensch der 2000er schlechthin, J.J. Abrams, der schon Mission Impossible neu belebt hatte und Alias im Fernsehen gemacht hatte und bei Lost hat er ja auch was mit zu tun gehabt und hat Star Trek mit der Crew um Chris Pine neu belebt. Und das ist die sogenannte Kelvin-Timeline. Bitte frag mich nicht, ich kann das nicht erklären, außer dass das wieder die Schuld von den Romulanern war. Und mit einer verjüngten Crew, aber derselben Crew wie bei der Enterprise damals um William Shatner. Und da gab es 3 Filme. Star Trek, Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond. Genau, die kamen 2009, 13 und 16. Und da war schon das Problem, wenn man sich die Budgets anschaut, dass die Budgets deutlich höher waren als bei den alten Star Trek-Filmen, ungefähr 100 Millionen teurer pro Film als bei den alten Star Trek-Filmen in ihrer Spätphase. Und sie waren nie die großen Hits. Die haben natürlich irgendwie, weiß nicht, Star Trek Into Darkness war der erfolgreichste. Der hat 467 Millionen mit seinem Khan-Versprechen und Benedict Cumberbatch eingespielt. So. Aber hat halt auch 190 Millionen gekostet. Und ein Film muss generell eher das 2,5-fache seines Budgets einspielen. Und Star Trek Beyond kam 2016, begleitet von dem tragischen Tod von Anton Yelchin. Und hat damit auch natürlich personell das Franchise vor eine neue Frage gestellt. Können wir mit der Crew weitermachen? Wie geht's weiter? Und hinzu kam, dass er finanziell ja auch eine Enttäuschung war. Nicht mal die 400-Millionen-Marke geknackt. Und das ist im Grunde der Status seitdem. Soll ich sie aufzählen? Soll ich alle Projekte aufzählen, die seitdem kommen sollten? Genau, ich habe mir nämlich alle aufgeschrieben für diesen Podcast.
Ach, die kommen sollten, ja.
Die kommen sollten. Also, 2016 war der letzte realisierte Kinofilm. Dann wurde S.J. Clarkson engagiert, um einen Kinofilm zu machen, in dem Chris Hemsworth als Chris Pines Vater aus dem ersten Film zurückkehren sollte. Wurde 2019 gecancelt. Quentin Tarantino wurde im Dezember 2017 mehr oder weniger von Abrams angesprochen, um ein Drehbuch zu schreiben für einen Star Trek-Film, auch für die Pine Crew. 2020 war das durch, mehr oder weniger. Noah Hawley, der Schöpfer von Fargo, der Serie, und Alien, der letzten Alien-Serie, Alien Earth, wurde angeheuert 2019, um einen eigenen Film, eine eigene Version für eine Weiterführung des Franchise quasi zu machen als Kinofilm. Sollte 2020 sogar fast schon angefangen werden zu drehen. Und dann wurde entschieden, die Reihe soll in eine andere Richtung gehen. Jennifer Robertson Dorrit und Matt Shackman wurden 2021 angeheuert, um einen neuen Star Trek-Film zu machen. 2022 hat Shackman das Projekt verlassen, damit ist es tot. 2024 sollte ein finales Chapter für diese Reboot-Reihe der Kelvin-Timeline von Steve Yeoki geschrieben werden. Und seit der Merger jetzt da ist, wurde
da danach, kommen wir noch dazu.
Genau, und dann wurde das gecancelt sozusagen. Ja. Das ist so die Liste an gescheiterten Projekten und das sind nur die gescheiterten Projekte innerhalb der Calvin-Timeline. Ich habe noch eine Liste mit anderen gescheiterten Projekten seitdem. Und das verleitet mich dazu zu sagen, aktuell wirkt es etwas leblos im Kino. Wie ist das bei den Serien?
Ja, da ist es etwas belebter. Nachdem im Kino Flaute war, wurde dann quasi eine neue Ära, die New Track-Ära, bei Paramount Plus oder im Stream, damals noch CBS All Access.
Oh, wer erinnert sich nicht gern.
Begann dann halt mit Star Trek Discovery 2017. Und seitdem sind insgesamt 7 Serien und ein Film erschienen bei Paramount Plus im Stream. Diese ganze Ära wurde natürlich geprägt von dem Producer Alex Kurtzman, der dieses ganze Star Trek TV Franchise beaufsichtigt. In den 90ern war es, glaube ich, dieser Rick Berman. Genau, das war die Berman-Ära, jetzt sind wir in der Kurtzman-Ära, vielleicht ist sie bald zu Ende, da sprechen wir gleich noch drüber. Genau, ich gehe auch einmal durch, was denn alles gekommen ist in dieser Ära, die nächstes Jahr zehn Jahre alt wird. Genau, wir hatten einmal Star Trek Discovery mit 5 Staffeln von 2017 bis 2024, dann kann man drüber streiten, ob man das mit reinnimmt, kam Short Tracks, eine Serie, die immerhin 2 Staffeln hatte, die bestand aus mehreren Kurzfilmen im Star Trek Kosmos, manche verbunden mit bekannten Geschichten, manche nicht, die von 2017 bis 2024, 2018 und 2019, genau, und dann kam Star Trek Picard, haben sich auch viele drauf gefreut, waren viele, glaube ich, enttäuscht. Aber vor allem die 3. Staffel fand ich sehr, sehr gut. Insgesamt 3 Staffeln von 2020 bis 2023. Dann kam Star Trek Lower Decks, die Star Trek Animationsserie im Rick and Morty Style. 5 Staffeln gab's von 2020 bis 2024. Dann kam Star Trek Prodigy, die kam auf 2 Staffeln von 2021 bis 2024. Auch eine Animationsserie, aber für Kinder eher. Und dann kam Strange New Worlds, die kommt auf insgesamt 5 Staffeln, wenn sie zu Ende ist, lief ab 2022 bis 2027, wir schauen schon in die Zukunft, dann kam im Jahr 2025, im Januar 2025, ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich Section 31 gesehen habe, das erste Mal, ich werde diesen Tag niemals vergessen, obwohl ich es gerne würde.
Ich habe davon gestern eine halbe Stunde geschaut und fand es eigentlich gar nicht schlecht. Aber es war halt auch wirklich wie so ein Porno-Parodie von Star Trek für jugendfrei sozusagen.
Oder Scary Movie, irgendwie nur das Trek-Movie,
ja,
oder so.
Ja, das fand ich sehr unterhaltsam. Aber red weiter, Max.
Ja, und dann kam noch Starfleet Academy, dieses Jahr gestartet und wird nächstes Jahr schon enden, mit 2 Staffeln, genau.
Darüber habe ich eine andere Meinung.
Möchtest du da kurz, zum Kontext, ich habe Jenny hat angeboten, sie würde noch für diesen Podcast eine Folge von Starfleet Academy schauen. No pressure, habe ich versucht, eine auszusuchen. Ich habe einfach mal dreist gesagt, guck das Staffelfinale.
Ich habe ja schon mal am Anfang reingeschaut. Ich glaube, da hatten wir auch in einem Podcast mal drüber gesprochen. Und da habe entschieden, ich habe anderes mit meinem Leben zu tun, als die Serie weiterzuschauen, weil es mir ein bisschen zu new tracky war, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle schlechten Tendenzen, die ich in Discovery gesehen habe, habe ich da auch gesehen, multipliziert. Und ich muss sagen, an dieser Stelle, Disclaimer, ich bin nicht so ein Fan von Teenie-Serien, außer sie kommen aus Spanien und spielen an Elite-Schulen und heißen Elite.
Und alle Schüler sind halbnackt.
Ja, so.
Obwohl hier gibt's einen, der ist fast immer hat er sein Shirt aus. Ne?
Ja, aber das war nicht genug für mich. Okay. Und ich habe 2 Folgen geschaut, nämlich die letzten 2, damit ich das Finale verstehe. Was auch irgendwie
gereicht
hat. Ich wollte
dich einfach mal so richtig reinlaufen lassen.
Was auch gereicht hat, weil in der ersten Folge wird ja die ganze Geschichte mit Tatjana Maslany und ihrem Sohn erklärt. Und dann in den letzten 2 Folgen kommt sie ja dann wieder. Und man sieht, wie die Geschichte mit Tatjana Maslany und ihrem Sohn ausgeht und Paul Giamatti als böses Aliens auch noch da.
Genau, und alles dazwischen sind quasi Standalone-Sachen.
Ja, und mir war es zu viel Speechifying, zu viel tränenreiche Reden à la Damon Lindelof in seinen schlimmsten Momenten. Und ich verstehe aber auch, wie man die Figuren lieb lernen, also oder mögen kann, weil damit hatte ich in der ersten Folge halt Probleme. Mhm. Also ich fand das diese jungen Kadetten durchaus sympathisch. Ja. Aber mir fehlt immer noch so, ich mag Star Trek, weil erwachsene Menschen, nicht, dass die nicht erwachsen waren, aber erwachsene Menschen ihren Job gut machen.
Ja.
Und das habe ich in diesen Menschen nicht erkannt.
Du hattest Paul Giamatti als Old Man Yelling at Cloud.
Ja, der wieder einen Gerichtsprozess hat. So wie genau. Wenn Star Trek AutorInnen nichts mehr einfällt, macht man einen Gerichtsprozess. Hat man auch in Strange New Worlds schon. Ja, also meine Stimme hat Starfleet Academy nicht, aber anscheinend auch nicht die von Paramount, obwohl die zweite Staffel schon gedreht wurde und wird abgesetzt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, die war schon gedreht, bevor die Serie gestartet ist, weil die Star Trek Serien immer so weit im Voraus produziert werden.
Die Animationsserien, ne? Ja, da werden ja auch immer zwei Staffeln produziert.
Genau. Ist jetzt ungünstig, weil auch viel in Interviews schon gesagt wurde, die zweite Staffel soll mit einem Cliffhanger enden. Vielleicht schneiden sie es nochmal um. Das gleiche Problem hatten sie ja bei Star Trek Discovery. Das war ja nicht als Finale geplant und dann wurde die Serie abgesetzt und dann haben sie aber trotzdem noch irgendwie Budget bekommen für einen Drehtag oder so und haben dann noch so ein schnelles Ende hinten dran geklatscht. So, jetzt wollen wir aber mal schauen. Also, nach Starfleet Academy ist Star Trek vielleicht tot. Warum? Wollen wir einmal die Gründe gucken? Warum steht dieses Franchise gerade so im Umbruch? Warum wird gerade nichts mehr produziert? Ist es wirklich tot? Also aktuell ist die Zukunft dieses Franchise ungewiss, wie sonst nicht. Und das halt zu einem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Star Trek wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Eigentlich sollte das ganze Jahr über dieses Franchise zelebriert werden. Aber ich glaube, es gibt nicht viel zu feiern dieses Jahr. Und das liegt vielleicht auch vor allem an einer Person. aber fangen wir doch erstmal von vorne an. Jenny, klär uns auf, womit hat diese Krise konkreter begonnen? Letztes Jahr war es, glaube ich, im August.
Also, ja, ich glaube, das Grundproblem ist, dass Skydance, geführt von dem mächtigsten Nepo-Baby unserer Zeit, David Ellison, der Son von Der Sohn.
Der Son of Krypton.
Ja, es gibt so ein wunderbares Vulture-Cover, wo er irgendwie als Son-God of Hollywood oder so bezeichnet wird, aber das ist nicht Sonne, sondern Sohn sozusagen. David Ellison ist ein sehr reiches Kind, ein erwachsener Mann, der schon lange Skydance führt und der hat Paramount gekauft. Das große, traditionsreiche Produktionsstudio. Und immer wenn es Besitzerwechsel bei Firmen, insbesondere natürlich Filmstudios und Produktionsfirmen gibt, führt das immer zu einer Neuevaluierung der ganzen Strategie und gleichzeitig eine Kosteneinsparung. Es werden immer bei solchen Fällen Menschen entlassen und Projekte gefreezed sozusagen und neue Strategien ausgerufen, mal mehr, mal weniger produktiv. Und das ist der erste große Schritt. David Ellison hat dann als nächstes den Kauf von Warner Brothers sozusagen angestrebt, war die große Konkurrenz bei Netflix. Dabei hatten wir einen Podcast gemacht bei Streamgestöber, als Netflix noch wie der Favorit aussah.
Dann es gab ja auch eine Pressemitteilung von Netflix.
Es gab eine Pressemitteilung, das große Franchise Casablanca kommt zu Netflix. Darüber hatten wir hier gesprochen.
Jetzt kommt
Ende,
zu Paramount.
Am Ende hat Paramount noch mehr geboten. Und der Vorstand von Warner hat zugestimmt.
Erstmal hat David Ellison geweint, laut und gesagt, ich verklag euch alle.
Ja, und Donald Trump wird mir helfen.
Genau.
Und jetzt, das Ding ist noch nicht über die Bühne, aber da ihm die politischen Institutionen in den USA, so wie sie jetzt personell bestückt sind, gewogen sind, dank vieler Besuche im Weißen Haus, sieht es so aus, als könnte das Ding relativ fix über die Bühne gehen, wenn Kartellamt und Justizministerium und so weiter, also die Äquivalente davon in den USA, zustimmen. Dann würde Paramount David Ellison gehören und Warner Brothers auch. Und das ist natürlich nochmal so ein größerer Grund, warum vielleicht das Star Trek Franchise nicht mehr die Prio 1 im Kopf von David Ellison ist. Star Trek war neben den Taylor Sheridan Serien, vereinfacht gesagt,
das einzige andere Franchise.
Und Mission Impossible, das einzige andere, oder ich übertreibe jetzt, aber so das große Franchise von Paramount.
Und jetzt NCIS.
NCIS, genau, ja. Also die großen CBS Serien natürlich,
genau,
auch.
CBS gehört auch
Big Bang Theory. War wahrscheinlich eher Warner dann, aber für
das ist
CBS
Warner, genau.
Produziert. Genau.
Deswegen läuft ja auch die neue Big Bang Theory Serie bei
HBO Max. Genau.
Noch.
Aber das führt dazu, dass man sowieso schon die Neuevaluierung der Content-Strategie hat bei Paramount. Und jetzt ist Star Trek neben Herr der Ringe und Harry Potter und allen anderen großen Franchises, die bei Warner beheimatet sind und sein werden, 1 oder 4. Mhm. Und der letzte Stand ist zum Thema Kino vielleicht, soll ich das schon sagen, dass David Ellis, dem jetzt 2 Filmstudios gehören, gesagt hat, er will 30 Filme im Jahr ins Kino bringen, wo man erstmal sagt, ja, da ist vielleicht auch ein Star Trek-Film dabei. Mhm. Aber das ist eben alles Zukunftsmusik, weil es immer noch nicht abgesegnet wurde. Und Star Trek ist ein beloved Franchise, wie er neulich gesagt hat, neben den ganzen anderen Franchises.
Er hat, glaube ich, auch gesagt, dass der Plan ist, im Gegensatz zu Netflix, da sollte ja HBO Max und Netflix sollten ja getrennt bleiben. Und er hatte, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, dass der Plan ist, dass Paramount Plus und HBO Max dann zu einem Dienst verschmelzen werden. Was natürlich auch Auswirkungen hat auf die bestehenden TV- oder Streaming-Franchises,
ja,
die jetzt
aber
da beheimatet
das ist
sind.
Auch alles Zukunftsmusik sozusagen. Also meine Perspektive wäre oder meine Prognose wäre auch, dass HBO die größere Marke ist als Paramount Plus. Ist ja jetzt schon so, mehr Abonnenten weltweit. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, wie sie Paramount da integrieren oder ob das dann der Paramax heißt.
Wird dann eine von diesen weiteren Kacheln.
Oder Warnermount, wie das bei The Town, dem Podcast immer genannt wird. Das wissen wir aktuell nicht. Aber das ist so der Hauptgrund, warum viel abgesetzt wurde auch, weil man ja dazu sagen muss, du hast vorhin die 5 Staffeln erwähnt, insbesondere von Strange New Worlds, dass zum Beispiel auch Stars dann immer teurer werden, weil sie neue Verträge verhandeln, alle paar Staffeln. Und gleichzeitig sicherlich von oben gesagt wird, wir müssen viel ändern, vielleicht auch um des Aktionismus willen, kennt man ja vielleicht bei Firmenübernahmen.
Die Zeiten, wo einfach wie in den 90ern jede Star Trek-Serie auf 7 Staffeln kam am Ende, sind lange vorbei.
Ja.
Vor allem, weil es halt auch immer 2 Jahre dauert, bis eine neue Staffel kommt. Ich habe mal geschaut, Jonathan Frakes, ein gern gesehener Gast im Star Trek-Franchise.
Noch nicht bei Streamgestöber.
Noch nicht bei Streamgestöber. Hat natürlich hier Will Riker. Hieß er Will mit Vornamen?
Ja.
Gut, number one. Ja. Riker. Und er ist auch in fast alle Serien involviert gewesen, als Regisseur unter anderem. Und der hat im April ein Interview gegeben und mit Track Movie gesprochen. Und da hat er über eine Vielzahl an Gründen genannt, warum dieses Franchise gerade in der Krise ist. Unter anderem natürlich auch der Merger. Ich lese dieses schöne Zitat mal vor. Da gibt es nämlich viele schöne Gründe jetzt. Der erste Grund, manche Leute, denen die jüngsten Projekte aus welchen Gründen auch immer nicht gefallen haben, die sie nicht gutheißen und nicht unterstützt haben. Vielleicht liegt es am Führungswechsel bei Paramount Plus und CBS Studios. Vielleicht ist es Unentschlossenheit. Vielleicht liegt es an den Kosten, die nötig sind, um eine Serie so schön zu gestalten. Das Produktionsniveau hat sich zu einer Art Shoot-to-Thrill-Phänomen entwickelt, während wir uns, als wir die Serie in den 80er Jahren drehten, auf das Geschichtenerzählen, das Schauspiel und gelegentliche Kamerabewegung verließen. Es ist heute ein ganz anderes Kaliber und dieses Kaliber ist sehr teuer. Und wie wir wissen, nennt man das Showbusiness.
Gelegentliche Kamerabewegung passt Star Trek The Next Generation ästhetisch gesehen für mich perfekt zusammen.
Occasional Camera Movement. Genau, also es ist der Merger ist natürlich auch ein Hauptgrund, aber es gibt natürlich, es spielen noch andere Sachen mit rein, warum gerade dieses Franchise in so einer Umbruchstimmung ist. Natürlich auch, die Marke Star Trek an sich hat viele turbulente Zeiten hinter sich. Dort hast du vorhin schon erwähnt, im Kino ist dieses Franchise nicht so gewinnträchtig gewesen, wie es sich vielleicht Paramount erhofft hatte. Und auch die Serien in den letzten Jahren, das hat sich auch gezeigt, sind die Abrufzahlen wahrscheinlich nicht das gewesen, was diese Megabudgets rechtfertigt. Deswegen wurden sie halt auch relativ, in Anführungszeichen, günstig produziert in einem Studio mit diesem Volume, was sich die einzelnen Serien dann immer staffelmäßig übergeben haben.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber andererseits wurde ja auch mit den letzten Serien, mit dem Ende von Picard und mit Strange New Worlds insbesondere, auch so viel geschaffen, um weiterzumachen. Mhm. Man hat einen neuen James T. Kirk bekommen, eine komplett ausgestattete im Grunde Enterprise-Crew. Nach dem Ende von Strange New Worlds könnte man da einfach weiterfliegen. Sozusagen, wenn Pike sich seinem Ende nähert, falls es wirklich so passiert wie in der originalen Star Trek-Serie mit William Shatner. Und bei Picard hätte man diese Idee der Legacy Weiterführung mit Stars, die wahrscheinlich auch mitgemacht hätten.
Ja, das am Ende der Serie war dann Seven of Nine, die eine neue Captain auf der Enterprise.
Ja, also das Argument mit den Budgets und den Aufrufzahlen kann ich irgendwie verstehen, aber ich glaub's nicht. weil nicht der Hauptpunkt, letztendlich könntest du einfach geradeaus weitermachen mit einem größeren Streamingdienst wie HBO Max, wo Paramount vielleicht wie Star Wars oder was weiß ich bei Disney Plus integriert ist oder Paramount dann halt verschwindet. Man hat nur noch das Star Trek Tier, was ja eine spannende große Marke ist mit einer weitreichenden Zielgruppe. Und man könnte einfach aus dem, was man hat, schöpfen und eine Kontinuität schaffen. Mit verringerten Budgets, weniger Folgen, dem Strange New Worlds Modell, an dem ich ja auch persönlich hänge, auch wenn die Serie ganz schön schwächelt mittlerweile. Zumindest in der dritten Staffel, was ich davon gesehen habe. Die Animationsserien hätte man kostengünstiger weiterführen können, Spin-offs machen können.
Gerade Lower Decks Lower war so Decks. Beliebt, die hätte eigentlich noch 5 weitere Staffeln machen können.
Also ich sehe es nicht so richtig. Ich glaube, dass, da interpretiere ich jetzt viel rein, ich glaube, es ist der Aktionismus. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine ideologische Entscheidung zum Teil gewesen, was eine sehr progressive Entwicklung des Star Trek-Franchise in den letzten Jahren betrifft, die vielleicht der Führung von David Ellison, der Trump nah ist, genau wie sein Vater, der wirklich ein Golfpartner ist von Donald Trump, sehr nahe steht. Das ist jetzt meine Interpretation der Dinge, dafür gibt es keine Beweise. Aber es ist halt auffällig, dass dann einfach überall gecancelt wird.
Ja.
Dass Starfleet Academy gecancelt wird, verstehe ich und unterstütze ich allerdings.
Gut, das ist auch eine unmittelbare Auswirkung dieses ganzen Mergers und dieser Star Trek-Krise. Wollen wir nochmal ein bisschen näher drauf gucken, was sind jetzt so die konkreten Auswirkungen dieser ganzen Ungewissheit über Star Trek? Weil bis 2027 bekommen die meisten Fans erstmal gar nicht mit, dass Star Trek in der Krise steckt, weil halt schon so weit im Voraus produziert wurde. Wir haben Strange New Worlds, da kommt jetzt die 4. Staffel dieses Jahr. Nächstes Jahr kommt die 5. Staffel, die dann auch die letzte sein wird. Starfleet Academy, Staffel 2, das große Star Trek Highlight nächstes Jahr. Vielleicht das allerletzte Star Trek Projekt, was wir jemals sehen werden.
Max, du bist sehr optimistisch gerade.
Es ist halt interessant, nächstes Jahr ist halt auch diese ganze Paramount Plus Ära von Star Trek, ist auch 10-jähriges Jubiläum zusätzlich dann noch. Obwohl da dann halt noch jetzt Serien zu sehen sind, obwohl diese Ära schon dann vorbei ist. Mal schauen. Genau. Vielleicht willst du erstmal noch mit dem Kino anfangen. Das ist, glaube ich, etwas einfacher.
Das Kino ist sehr einfach. Also meine Kernthese ist wirklich, und das wird auch alles erklären, was gerade passiert und passieren wird, dass es seit 2002 keine Lösung dafür gibt, wie man einen erfolgreichen Star Trek-Kinofilm macht. Mhm. So, und ich glaube.
Vielleicht auch die Frage, gehört Star Trek überhaupt ins Kino?
Das ist so Also ich glaube, ich bin ein großer Fan eigentlich noch eher der Kinofilme mit der Kirk-Crew als der Serien, auch wenn ich die Serien natürlich geschaut habe. Aber ich würde jederzeit lieber der Zorn des Khan schauen, als auch nur irgendeine Folge von TNG, selbst die mit den Borg. So. Also ich bin wirklich ein großer Fan der Kinofilme von Star Trek, von der ersten Ära. Und ich habe mich deswegen auch auf die Pinecrew damals gefreut, aber da hat man schon gemerkt, dass das passt irgendwie nicht zusammen. So diese Millennial-Blockbuster-Ästhetik von J.J. Abrams und die Boomer-Unterhaltung.
Michael Bay hat das Kino kaputt gemacht. Das muss alles blitzen und blank.
Ja, und vor allem, also ich habe das Gefühl, sie haben nicht so richtig den Sweet Spot gefunden, der bei Star Trek, finde ich, bei Star Wars von J.J. Abrams im ersten Film gefunden wurde, in dem Erwachen der Macht. Nämlich und das liegt einfach auch im Franchise an sich, nämlich, dass man das nostalgische Wiederbeleben schafft und es trotzdem eine neue Generation eingeführt wird. Ich bin ja auch ein großer Fan vom Letzten Jedi, dessen Filmposter ich gerade hinter dir sehe, hier im Podcaststudio hängt das aus irgendeinem Grund. Und ich bin aber ein Fan zum Beispiel von Star Trek Beyond. Aber das ist auch eher, weil das wie eine Episode von der Originalserie ist, nicht weil es wie ein riesen Blockbuster ist, den man unbedingt im Kino sehen muss, was nach der Coronavirus-Pandemie noch wichtiger ist als Argument.
Ja.
So. Das heißt, wie schafft man das, diese effektegeladene, spektakuläre Unterhaltung mit einem Star Trek-Plot, mit Wissenschafts-Nerds und Raumschiffen irgendwie zu verbinden, alle Generationen einzufangen? Dafür gibt es keine Lösung aktuell. Und das merkt man auch neben den ganzen gescheiterten Projekten daran, die mit der Kelvin-Timeline zu tun haben, dass auch alle anderen Neustarts bisher nicht funktioniert haben. Es gab noch einen geplanten Prequel-Film von Toby Haynes und das ist der Mann, der die USS McAllister oder wie das heißt, Episode von Black Mirror gedreht hat, die ja Star Trek verwandt war. Mhm. Und Seth Graham Smith, der irgendwas mit Abraham Lincoln Vampire Hunter geschrieben hat. Das ist gescheitert. Dann sollte Kalinda Vasquez einen Film machen, der ist gescheitert. Dann gibt es jetzt aktuell seit vergangenem Jahr ein Projekt, das angeblich in Entwicklung ist.
Seit November letzten Jahres.
Genau. Das mir persönlich Ansatz von Vorfreude bereitet. Aber ich möchte mich gar nicht mehr an Star Trek Projekt hängen, weil ich nicht weiß, vor allem im Kino, ob es wirklich realisiert wird. Aber das sage ich jetzt, weil David Ellison das im Frühjahr bei der CinemaCon auch nochmal bestätigt hat, dass ein Star Trek Film ist in Development.
Nachdem vorher 30 in Development waren.
Genau.
Das hat viel Geld gekostet. So eine Entwicklung kostet ja auch viel Geld, so eine Drehbuchentwicklung. Und nichts ist daraus geworden.
Genau, es ist aber kompliziert. Also einerseits haben wir die Nachricht von David Ellison bei der CinemaCon im Frühjahr. Ein Star Trek Film ist in Development. Er hat nicht gesagt, welcher. Parallel dazu haben wir seit Ende letzten Jahres die Nachricht, dass es ein Star Trek Projekt gibt von Jonathan Goldstein und John Francis Daly, die euch vielleicht gerade nichts sagen, aber die haben Game Night gemacht, eine der besten Komödien, die es in den letzten 10, 15 Jahren gab. Wunderbar einfallsreich inszeniert mit Rachel McAdams und Jason Bateman. Schaut ihn euch an, sehr, sehr unterhaltsam. Und vor allem haben sie mit Chris Captain Kirk Pine den Dungeons and Dragons Honor Among Thieves Film gemacht für Paramount.
Der auch ein Riesenerfolg war.
Der kein Erfolg war, aber ein Kritikerliebling und einer der unterhaltsamsten Blockbuster, die man so zuletzt im Kino schauen konnte. Und die sollen ein Reboot ohne Chris Pine im Grunde
Holy Original
machen. Holy Original. Aber wie gesagt, dieser Film wurde im Herbst 2025 angekündigt. Aber wir wissen nicht, ob das der Film ist, den David Ellison im letzten Frühjahr gemeint hat, als er gesagt hat, ein Film ist in Entwicklung. Entwicklung heißt auch nur Entwicklung, nicht Produktion. Das ist eine wichtige Differenzierung. Das heißt, Drehbuchentwürfe werden entworfen. Und dann kommt vielleicht irgendwann der Status, jetzt machen wir den wirklich.
Genau.
Das ist der Status Kino gerade.
Ja. Obwohl wir, glaube ich, uns sicher sein können, dass es kein vierter Film der Kelvin-Timeline ist.
Ja, Chris Pine hat auch gesagt, ich wünsche allen viel Glück. Der ist raus, sowas von raus. Und das hat er sich, glaube ich, auch verdient, nachdem er jetzt ja seit 10 Jahren gefragt wird in jedem Interview, was es mit Star Trek 4 jetzt auf sich hat und ob er kommt.
Ja. Werden wir jemals das Drehbuch von Quentin Tarantino zu lesen bekommen?
Ich hoffe nicht. Das ist der Film, an dem ich noch am wenigsten Interesse von allen hatte, fürchte ich.
Ja. So, jetzt gucken wir nochmal auf Streaming. Da ist es auch etwas komplizierter oder ein bisschen, hat noch mehr Auswirkungen gehabt, warum dieser Merger hier für Unsicherheit sorgt bezüglich der Zukunft. Also im Prinzip sind alle Star Trek Serien von Paramount Plus eingestellt. Discovery wurde abgesetzt nach 5 Staffeln, Lower Decks wurde eingestellt, Starfleet Academy wurde abgesetzt und zumindest Strange New Worlds als einzige von diesen ganzen Sachen bekommt irgendwie noch eine verkürzte Abschlussstaffel. Discovery hat verkürzte Abschlussminuten bekommen Strange New Worlds bekommt dann jetzt noch eine 6-teilige Staffel, die dann nächstes Jahr kommt. Aber darüber hinaus ist aktuell nichts in Produktion und ich glaube auch die Entwicklung von allen Sachen wurde eingestellt. Erstmal, alles liegt auf Eis. Zum Beispiel, was konkret eigentlich als nächstes gekommen wäre, war eine Star Trek Workplace Comedy von Thorny Newsom, die auch in Starfleet Academy mitspielt und auch an den Drehbüchern mitentwickelt hatte.
Und in Lower Decks.
Und in Lower Decks, genau, eine der Hauptfiguren spricht. Genau, hätte ich eigentlich gerne gesehen. Die hat sie auch mit irgendeinem Drehbuchpartner komplett geschrieben, die Staffel. Aber das hat noch kein grünes Licht erhalten, dieses Projekt. Wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Ich hätte gerne Workplace Comedy auf einem Resortplaneten gesehen in Star Trek. Und das andere, das hattest du auch schon angekündigt, wäre zum Beispiel diese Anschlussserie an Strange New Worlds, die auch gepitcht wurde als Year One, die so das erste Jahr der Enterprise Crew unter Captain Kirk erzählt hätte, neu erzählt hätte. Aber das liegt alles auf Eis. Wir hatten zum Beispiel auch die Serie Star Trek Legacy, die sich viele Menschen gewünscht haben, unter anderem alle, die an Star Trek Picard beteiligt waren und die Fans. Aber nein, Paramount hat gesagt, wir geben euch Starfleet Academy stattdessen. Genau, das war halt wäre ein Sequel zu Picard gewesen mit der neuen Enterprise Crew rund um Seven of Nine und Picards Sohn, falls sich noch jemand dran erinnert, Jack Crusher.
Das war der Dude aus Eragon, ne?
Genau, Eragon ist Jack Crusher, genau. Die wird wahrscheinlich auch nie kommen. Ebenso auch ein Streamingfilm mit Picard, da hatte Sir Patrick Stewart auch schon mal in Interviews gesagt, dass er wartet auf ein Drehbuch, was ihm versprochen wurde. Das wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Liegt unter anderem auch daran, direkt nach dem Merger verkündete die neue Paramount Executive Cindy Holland, heißt sie, glaube ich, dass für sie TV-Filme keine Priorität mehr haben. Das liegt wahrscheinlich an Section 31.
Ja, das kann ich aber auch verstehen, weil du relativ viel Budget in wenig Watchtime investierst.
Genau.
Und so gleichzeitig keine, genau. Und da sehen wir ja auch, wie gut das funktioniert. Und gleichzeitig keine Rendite an der Box Office sozusagen machst.
Genau. Oder man macht das wie Disney und versucht dann einfach einen Streamingfilm ins Kino zu bringen. The Mandalorian und Grogu.
Das hast du jetzt gesagt.
So, genau. Was natürlich auch unklar ist, wir hatten es vorhin schon erwähnt, diese ganze Paramount Plus Ära von Star Trek wurde geleitet von Alex Kurtzman. Und dessen Vertrag bei Paramount läuft im August diesen Jahres aus. Und es steht aktuell, ist nicht... Wissen nicht, ob der weitergeführt wird.
Der wird sicher auch Verhandlungen mit Konkurrenten führen, genauso wie Taylor Sheridan, den Paramount ja auch an die Konkurrenz von Universal, was glaube ich, verloren hat.
Genau. Und damit steht dann natürlich endgültig fest, wenn er nicht seinen Vertrag mit Paramount verlängert, dass definitiv eine Ära von Star Trek dann zu Ende ist.
Ja. das ist schwierig. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wir können ja dann noch Prognosen aufstellen und vielleicht auch Wünsche formulieren. Wenn wir auf dem Sessel von David Ellison sitzen würden und Make It So sagen würden, was wäre unsere Anweisung? Keine Ahnung, Max, kannst du mal drüber nachdenken.
Ja.
Aber alles andere, was den gegenwärtigen Zustand angeht, ist einfach deprimierend und zeugt, glaube ich, auch davon, dass Star Trek wunderbar wiederbelebt wurde im Streaming-Bereich. Also ich hatte natürlich meine Probleme mit Starfleet Academy und der ersten Staffel von Picard und Teilen von Discovery. Das gebe ich gern zu. Ich war nie komplett überzeugt von New Trek. Aber als ich Strange New Worlds gesehen habe, war das halt wirklich so ein Gefühl von, ah, jetzt haben sie es. Ne? Sie haben es gefunden.
Ja.
Die Magic Bullet für Star Trek. Neue Crew, irgendwie Nostalgie, aber nicht komplett Nostalgie. So, aber auch nicht diese Verachtung für die alten Fans, die ich persönlich in Filmen wie Star Trek Into Darkness gespürt habe. So, diese zynische Art und Weise, wie dort so Easter Eggs reingequetscht wurden, haarige Easter Eggs bei Star Trek Into Darkness. Und gleichzeitig aber null Gespür davon, was mag man eigentlich an Star Trek. Und das ist eben nicht primär Action zum Beispiel. Und dann schaust du dir Strange New Worlds an, was für mich so das beste Produkt von allem seit allen Star Trek Content seit Star Trek Beyond war. Und da ist so viel möglich. Und jetzt sitzt man da und nichts geht, ne?
Nichts geht mehr. Ich finde also, diese ganze Ära stand für mich eher so in so einem Ausprobieren, so ein ständiges, dass so jedes Projekt so damit spielt oder austestet, wohin könnte sich Star Trek noch bewegen, was natürlich sehr viele Oldschool-Trekkies immer verärgert hat. Jede Serie hat immer Oldschool-Trekkies verärgert, dass es nicht das gleiche war wie Anfang der 90er.
Ja, aber ich finde Strange New Worlds, da hatte ich das Gefühl, dass viele mitgegangen sind, die noch Lust drauf hatten.
Die ist ja auch so mit eins der letzten Projekte. Also so der Weg dahin war halt immer sehr viel Spiel mit Form und Erzählform und dass wir sowas wie eine Animationsserie für Erwachsene, eine Animationsserie für Kinder und das ist alles so gespielt, verspielt, dass man guckt, wo kann sich Star Trek noch hinbewegen. Und im Falle von Lower Decks hat das ja super funktioniert. Am Anfang haben auch alle gesagt, Star Trek und Rick and Morty Humor, wie soll denn das funktionieren? Aber es hat funktioniert, weil sie dann doch sehr viel Nostalgie mit drin hatte und so das Herz am rechten Fleck hatte. Eine Star Trek Serie für Teenies funktioniert nicht, das haben wir gelernt zuletzt.
Zumindest nicht so.
Und Strange New Worlds ist so eine Kulmination aus dem Ganzen, weil sie halt wieder dieses Episodische natürlich zurückbringt, aber trotzdem innerhalb der Staffeln auch so viel ausprobiert wie vorher noch nicht. Also.
Ja, und zwar für mich halt wirklich auch eine schöne Abwechslung, weil viele große Blockbuster-Serien, aber auch andere erfolgreiche Serien so niederschmetternd waren in den letzten 15 Jahren im Grunde. So seit dem echten, richtig großen Boom und dann dem Streaming-Boom später. Da ging es immer um alles. Ja. So.
Und Strange New Worlds, es steht immer die Welt auf dem Spiel, alle weinen immer in jeder Folge.
Bei Discovery meinst
bei
du?
Discovery.
Ja,
das war der Test.
Genau, und das, manche mögen das so und das... Das finde ich auch okay.
Das hat mich auch an Picard gestört, dass dann immer gleich das ganze Universum auf dem Spiel steht am Ende der Staffel.
Ja, und einfach so dieses Gefühl, ich verbringe jetzt eine Stunde, ich verstehe, was da passiert, ohne mir nochmal die Inhaltsangabe von den letzten Folgen durchlesen zu müssen, ohne aber auch alle Originalserien gesehen haben zu müssen, sondern es war self-contained. Man konnte einfach einspringen, man hat sofort, also zumindest ich habe sofort die Crew lieben gelernt, obwohl ich viele von den Gesichtern dann über die Jahre mit anderen Namen, mit anderen Gesichtern assoziiert habe. Also es hat nicht gestört, dass da eine neue Uhura ist oder so oder auch ein neuer Scotty.
Spock
vor allem, den finde ich, das war auch der beste Spock seit Leonard Nimoy. Und auch ein Nepo-Baby natürlich, der Enkel von
Gregory
Peck. Und das war einfach so was anderes, auch in Serienform aktuell, weil es eben irgendwie das Feeling von einer 22-Folgen-Serie hatte, aber nicht 22 Folgen lang war.
Ja.
Und deswegen ist das jetzt wirklich traurig für mich und auch irgendwie eine kreative Sackgasse, dass das jetzt so endet, weil sie so viele unterschiedliche Dinge probiert haben und ein paar haben ja offensichtlich funktioniert und die Lösung von allem ist jetzt, wir machen gar nichts weiter. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist so, was ist das Andor von Star Trek? So diese, aber diese Ära von Serien ist ja auch irgendwie wieder durch.
Ich glaube, das wollte Picard gerne sein, so mit diesem größeren gesellschaftlichen Problem, mit dieser Flüchtlingskrise und.
Ja, aber.
Sie wollten so edgy und düster sein, aber das ist halt kein Andor.
Ja, ne? Und vor allem ist das jetzt auch, wie gesagt, diese Ära, wo die Streamer so viel Geld in eine Serie reingepumpt haben, ist vorbei.
Ja.
Und die hat Star Trek dann auch verpasst, was okay ist. Ich war zufrieden mit dem, was rausgekommen ist. Auch Lower Decks habe ich gern geschaut.
Auch episodisch. Vielleicht haben es auch einfach das Fazit aus einem, macht wieder episodische Sachen.
Ja, aber da ist dann vielleicht auch die Abbruchrate höher. Das weiß ich nicht. Das müssten dann die Analysten erklären. Aber ja, ich bin traurig.
Gut, dann wollen wir jetzt mal eine Prognose abgeben für die Zukunft. Ist Star Trek tot? Steht jetzt wieder so eine lange Flaute an wie nach dem Ende von Star Trek Enterprise, wo nur Enterprise hieß sie, glaube ich, ne?
Ja.
Wo man nicht mehr wusste, geht das jetzt jemals weiter mit Star Trek? Ja, 4 Jahre später kam ein Kinofilm, aber das hätte auch die letzte Star Trek Serie sein können. War sie dann ja auch für 14 Jahre, ne?
Ja, also wenn ich jetzt auf dem Chefsessel sitzen würde, würde ich wahrscheinlich einfach episodischen Content weitermachen. Ich würde Spin-offs machen von Strange New Worlds. Ich glaube aber, nichts von dem wird kommen. Meine Prognose ist, dass es zuerst mal, ich kann mir vorstellen, dass der Kinofilm wirklich in irgendeiner Form kommt. Das ist so das Optimistische. Meine optimistische Seite, was Star Trek angeht.
Ja.
Aber andererseits haben wir jetzt diese Reihe von gescheiterten Projekten und John Francis Daly und sein Co-Autor, Co-Regisseur, das sind auch gefragte Leute, die können auch irgendwie von Paramount abspringen oder für Paramount irgendein anderes Franchise neu vitalisieren. Ein Mission Impossible Reboot kann ich mir auch von ihnen vorstellen, in the long term sozusagen.
Ja.
Game Night ist ja fast schon Mission Impossible. Das heißt, mein Wunsch wäre auf jeden Fall eher, bei dem weiterzumachen, was sie schon haben. Meine realistische Prognose ist, dass sie einen völligen Neustart machen, dass es aber dauert, weil Paramount so unglaublich viele Schulden jetzt hat durch diese ganzen Investitionen, dass jetzt wir machen hier den großen Wurf und investieren auch ordentlich Geld rein, glaube ich, nicht auf ihrer Oberstliste ganz oben stehen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eher in Safe Bets investieren, also sicherere Franchises neu beleben. Aber das ist auch schwierig. Vor allem fehlt mir halt der Kopf des Ganzen. Sie brauchen, und das ist jetzt übertrieben, sie brauchen den Taylor Sheridan von Star Trek für die Zukunft. Und den haben sie nicht.
Nee, und wenn Alex sie so lange auch nicht so wirkte, als hätte er einen Overall-Plan so wirklich.
Ja, aber er hatte irgendwie eine Handschrift.
Ja, ja, ja.
Im Guten wie im Schlechten. Er hat eine Handschrift und das hat auch funktioniert. Zumindest was die Produktion von Serien angeht, wurde ja genügend produziert und irgendwann ist ja vielleicht auch so eine Ära einfach vorbei und das müssen wir akzeptieren. Aber so ein Franchise braucht jemanden, der das irgendwie wie antreibt und eine Art von Vision hat. Und das kann negativ sein, wie bei Dave Filoni bei Star Wars, der Star Wars für mich komplett uninteressant gemacht hat, auch undurchschaubar und unanschaubar so. Aber es kann eben auch zu positiven und negativen Produkten und Serien und Filmen führen, wie bei dem Kurtzman und so. Und das fehlt mir. Also eigentlich müsste es vom Kopf aus losgehen. Sie müssten erst einen Langzeitvertrag mit jemandem machen, der für sie produziert, meinetwegen nur Serien oder beides sogar. Und dann wird geplant. Meine Angst ist ein bisschen, dass sie schnell in irgendwas investieren, rausschmeißen und dann weitermachen. Und das ist dann wieder gescheitert oder verschwindet in der Produktionshölle.
Das ist halt immer so ein Dilemma halt, weil diese Produktion von solchen Streaming-Serien natürlich halt auch ewig viel Zeit veranspruchtaber dieses Streaming-Geschäft sich so schnelllebig entwickelt, ist das halt so ein Widerspruch, so ein Kampf gegen sich selbst, so. Wahrscheinlich werden sie dann eher schnell was rausholen, damit das irgendwie möglichst bald auch weitergeht, damit wir nicht 10 Jahre auf die nächste Star Trek-Serie warten müssen.
Vor allem, weil das ja auch das letzte Star Trek-Universum ja auch ein Produkt von der Film- und Serien-Universums-Ära ist.
Genau.
Die auch vorbei ist. So.
Ja.
Also das hat man ja im MCU auch gesehen, der Entwicklung. Alle wollten irgendwie ein Universum starten, sozusagen auch im Serienbereich. Und das hat aber für die wenigsten wirklich funktioniert. Ich glaube, das bessere Modell ist vielleicht einen Superproducer wie Taylor Sheridan zu haben. Und die Serien müssen nicht unbedingt zusammenhängen. Nicht jeder kann Yellowstone machen und die 27 Spin-offs. Aber so ein Superproducer könnte vielleicht Yellowstone machen und Landman und was weiß ich, was es da noch alles gibt.
Aber ich wollte gerade erst sagen, wahrscheinlich dann mehr Western-Vibes in Star Trek reinbringen, aber das haben wir in Strange New Worlds schon.
Für die CBS-Zuschauerschaft.
Pike ist doch schon, reitet doch gerne als Cowboy durch die Gegend.
Ja, und das wäre natürlich die andere Befürchtung, dass es ein Vibe-Shift gibt hin nach rechts. Also rechts ist jetzt übertrieben, aber einen konservativen Vibe-Shift bei Star Trek.
Mhm.
Weil ich würde sagen, bei allem Negativen, was ich persönlich Starfleet Academy ankreiden würde, ist es ja wahrscheinlich von der Besetzung der Figuren und im Umgang mit den Figuren, das, was ich gesehen habe, einen der progressivsten Star Trek-Serien überhaupt. Das wäre natürlich eine zusätzliche Angst, dass es da einen konservativen Vibe-Shift gibt und weniger Risikobereitschaft, gerade nach der Aufnahme von Discovery in den ersten Jahren mit einer weiblichen Captain-Person. Mhm. War ja kein Captain, oder? War sie ein Captain?
Captain aller Arke?
Ja.
Ja.
Also
sie hatte zumindest den Titel, aber sie war ja eher die Akademie-Chefin.
Ja, aber ich meine auch bei Discovery.
Ach so. Ja, ja, sie war Captain.
Sie war Captain, ne?
Captain Burnham.
Ja, und das wäre so eine Befürchtung, dass man da eigentlich was abwirkt, was sich in eine positive Richtung insgesamt bewegt hat für das Franchise.
Ja. Ich kann es mir auch noch nicht so ganz vorstellen, wie so ein kompletter Neustart wäre. Also Discovery war ja im Prinzip ein Neustart. Natürlich, es war angebunden an einen bestimmten Kanon, den es schon gibt. Aber so visuell und von der Erzählung her war das ja schon was ganz Neues. Das anders als alle Star Trek, nicht Stargate, ach Gott, alle Star Trek-Serien davor. Halt mit dieser seriellen Erzählung. Sie hat halt diesen Blockbuster-Vibe von den Filmen, von den neuen Kelvin-Timeline-Filmen so übernommen. Die schönen Lens-Flares, die wir alle kennen und lieben. und da ist natürlich so die Frage, wird das wahrscheinlich, mein Wunsch wäre natürlich, wenn es wieder in so ein episodisches Format gehen würde, ob das wieder sowas, aber ich glaube, so eine klassische Star Trek-Serie wie aus den 90ern, die würde heute nicht funktionieren. Auch wenn die meisten Fans immer schreien, viele Trekkies schreien ja immer, das ist nicht wie damals in den 90ern. So.
Du hast irgendwie Antipathien gegen Trekkies und
Nee, nur gegen die Konservativen.
Okay.
Die nicht verstehen, dass Gene Roddenberrys Utopie auch utopisch sein soll, nicht regressiv.
Ja, ja. Ja, das ist so ein bisschen das Dilemma des Streamings oder des Binge-Modells oder auch der von im Grunde zwei Generationen junger Zuschauerschaft, die eigentlich es gewohnt sind, lineare Storylines sich wegzusuchten an einem Samstag. So. Ja. Und eine Serie wie Strange New Worlds lädt dazu, zumindest in den ersten zwei Staffeln, nicht unbedingt ein.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Veränderungen der dritten Staffel da eine Reaktion darauf sind. Gewesen sind, aber
ich frage mich halt immer, und ich merke das auch beim Schauen, dass ich mir denke, kann es überhaupt noch einen Rückschritt gehen, weil es ist so bombastisch und teuer, muss einmal alles aussehen, warum nicht einfach mal eine Sci-Fi-Serie oder auch eine Star-Trek-Serie mit billigen, selbstgemachten Sets wieder, wo der Teppichboden schön auf dem Boden ist.
Das hatte man ja bei Star Trek Beyond zum Teil, diese praktischen Effekte, die auch, die ich persönlich auch sehr schön aussah, der Planet, der wieder aussah wie selbst gebastelt.
Ja. Ich glaube, die Erwartungen sind so hoch, dass man einfach nicht mehr den Mut hat, einfach so einen Schritt zurückzugehen wieder.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich merke das auch bei Fantasy-Serien, dass ich mir denke, ach, einfach mal wieder so eine CW-mäßige Serie, sowas würde sich heute Netflix wahrscheinlich nicht trauen, einfach mal Mut zu schlechten Effekten und das günstig produzieren.
Ist das nicht Starfleet Academy gewesen? Das ist die CW-igste Serie, die ich seit langem gesehen habe.
Von der Erzählung her, aber nicht von den Effekten
nee.
Her. Ne?
Na, das ist halt schwierig, das kannst du ja mit deinem Flaggschiff nicht machen.
Ja, ja.
So, also du kannst ja was Neues starten, du kannst Riverdale adaptieren, Archie Comics einen neuen Anstrich nach 50 Jahren gehen, da hast du weniger Fallhöhe. Bei Star Trek, das musst du ja deinen Investoren dann jedes Jahr verklickern, dass du hier dein Flaggschiff-Franchise hast. Warum sieht das doof aus? So.
Ja. Warum sieht das so scheiße aus?
Ja, ja, und das ist, glaube ich, problematischer. Aber ich glaube, die serielle Erzählweise ist Norwegen Discovery und Picard noch nicht vom Tisch und auch wegen Starfleet Academy nicht vom Tisch. Sozusagen, ich glaube, es fehlt nur einfach die richtige Geschichte.
Mhm.
So. Und Erzählweise, die das schafft dann eben diese Gratwanderung zwischen nerdigem Entdeckertum und dieses immer neue Welten entdecken. Und ein jüngeres Publikum bei Laune halten zu schaffen, weil das ist ja das, was so ein bisschen fehlt.
Mhm.
Und das kann man, glaube ich, auch mit weniger aufwendigen Effekten machen. Man braucht nicht in jeder Folge eine Weltraumschlacht.
Eben.
So, deswegen habe ich auch nicht damals zugeschaut. Und das Coolste an meinen gesamten Erinnerungen an Star Trek ist nicht irgendwie eine Schlacht oder so, sondern diese hässlichen Ohren. Parasiten aus der Zorn des Khan. So,
ja.
Das hat, oder die, ich weiß nicht, diese Mordsequenz in Star Trek 6, diese Anschlagssequenz mit den Spacesuits, das hat mich einfach so traumatisiert. Und das ist alles nicht so aufwendig wie das, was ich jetzt auch in Starfleet Academy zum Teil gesehen habe, dass man immer diese Mega-Effekte braucht, sondern die Menschen, die man und Aliens, die zusammenkommen, um irgendwie ein Problem zu lösen. Das ist eigentlich das Schöne an Star Trek.
Vielleicht so ein bisschen Doppelmoral, aber wahrscheinlich der 8-jährige Max, der hätte sich wahrscheinlich gefreut über diese bunten, wilden Star Trek Serien, weil ich habe damals in meiner Klasse haben alle Star Trek geguckt, ich habe Star Trek nicht geguckt, weil ich dann eine Folge mal von Deep Space Nine gesehen habe und dachte, wieso sind die ganze Zeit drinnen und reden? So, ich will Action. Und dann habe ich Stargate geguckt, deswegen.
Ja, wir sind eben zwei vollkommen unterschiedliche Menschen,
genau.
Max, weil ich fand das irgendwie immer cool, dass die da an der Bar
sitzen.
Ich
übernehme aber auch keine Verantwortung mehr für den 8-jährigen Max, ne?
Also ja. nein, das kann ich nachvollziehen, weil Deep Space Nine eben auch was für ein erwachsenes Publikum ist.
Ja, ja.
Aber heute wird halt immer versucht, gerade auch im Kino natürlich, aber auch bei den Serien, finde ich, einen Ultraspagat zu machen, den du nicht leisten kannst.
Im Kino ist es, glaube ich, noch ein ganzes Schritt schwerer nochmal. Das sieht man ja, deswegen gibt es halt auch seit 10 Jahren fast keinen neuen Star Trek-Film im Kino. Da ist es halt die Erwartung an den Erfolg ist so hoch, die Messlatte, dass sie innerhalb wahrscheinlich bei Paramount auch nicht wissen, in welche Richtung geht das jetzt am besten und viel ausprobieren, irgendwie alles in Entwicklung schicken, aber sich nicht so richtig festlegen wollen.
Ja, sie müssten eigentlich als erstes ein Konzept machen mit einem beschränkten Budget.
Mhm.
So, das darf nicht so explodieren wie früher bei Abrams in der Ära. Ein Budget um, weiß nicht, unter 150 Millionen, das klingt jetzt viel, aber dank der Inflation ist es gar nicht mehr so viel heutzutage bei Blockbustern, sodass der Film ohne eine große Ausspielung in Kino sein Budget wieder einspielen, in China sein Budget wieder einspielen kann. Das ist halt heute der Zustand der Dinge. Und dann kriegt er vielleicht noch ein langes Streaming-Leben beim Paramax.
Paramax Pro. Ich weiß aber halt auch nicht, ich kann für mich auch selbst noch nicht so ganz entscheiden, was der sinnigste Ansatz wäre, um Star Trek wieder ins Kino zu bringen, was halt auch die Massen ins Kino zieht. Weil so ein Legacy-Sequel glaube ich nicht, dass es funktioniert. Nochmal ein Timeline-Reboot mit bekannten Figuren ist, glaube ich, auch, wird auch nicht nochmal funktionieren. Und da bleibt halt eigentlich nur so ein kompletter Reboot mit komplett neuen Figuren. Was ja jetzt halt auch der letzte Plan im Herbst 2025 war zumindest.
Also ich fände es schön, wenn es ein Film wäre, der Spaß macht. So, das ist meine Minimalanforderung, weil das hat mir bei den Abrams-Filmen, insbesondere dann ab Into Darkness, da hat es mir das dann vollkommen gefehlt. Beim ersten konnte man das noch so nachvollziehen, aber der musste, also der erste Abrams-Film mit Chris Pine, der musste so viel Re-Establishing schaffen von neuen Figuren, die du eigentlich schon kennst und Backstory erzählen und dann noch die ganze Zeitreisen, bla und Timeline-Veränderungen. Das war alles viel zu schwach. Und Eric Bana als seinen Bösewicht zu besetzen, ist die größte Fehlentscheidung, die sowieso irgendjemand machen kann. Und ich finde, Eric Bana ist ein akzeptabler Schauspieler. Ich habe nichts gegen ihn, aber völlig uninteressanter Bösewicht. Hat man dann die Gegenreaktion im nächsten Film sofort gemerkt, oh, Sherlock spielt Khan, what?
Nee, er war nicht offiziell Khan.
Er war aber Khan. Und
nicht im Marketing.
Aber so diese Idee, warum gehen Leute heute ins Kino? Mhm. Die wollen entweder von Effekten erschlagen werden, wie sie bei Dune zum Beispiel zu sehen sind und den Fortsetzungen oder Avatar oder so. Oder sie wollen eine extrem einzigartige Erfahrung machen, wie bei sowas wie Backrooms, der jetzt so erfolgreich ist als Horrorfilm. Aber oft geht es einfach um diesen Effekt. Und dieses Gemeinschaftserlebnis, das hat man ja auch bei Minecraft zum Beispiel. Ich möchte nicht, dass der neue Star Trek-Film wie Minecraft ist. Aber oder das Michael Jackson-Biopic zum Beispiel, auch kein Film, den ich imitieren würde. Aber man hat immer wieder so dieses Gefühl, Leute gehen heute noch ins Kino, wenn es ein gemeinschaftliches Gefühl von Enthusiasmus gibt. Komödien funktionieren nicht so richtig, immer noch nicht.
Ja.
Das reicht nicht, aber ein richtiger Rollercoaster-Blockbuster, der dir Spaß macht, der dir nicht die ganze Bagage von einem Franchise und seiner Mythologie noch auflastet, wie das bei Star Trek Into Darkness, meinem Prügelknaben heute, der Fall war.
Aber deswegen glaube ich auch, dass es nur ein kompletter Reboot ist.
Kompletter Neustart, ja.
Ja. Nicht mit dem bisherigen Kanon verbunden. Und
ja. Wo du auch die Namen nicht kennen musst. Du setzt dich einfach rein, weil dir was, ein Feeling, eine Erfahrung versprochen wird, die anders ist als jetzt sowas wie bei The Mandalorian und Grogu zum Beispiel, wo du das Gefühl hast, ich muss vorher noch die dritte Staffel nachholen von der Serie.
Obwohl der Film halt so komplett losgelöst ist. Du musst eigentlich gar nichts wissen.
Aber das ist halt mein Gefühl, deswegen habe ich mir auch noch nicht angeschaut, dass ich Hausaufgaben machen muss. Und das hat das MCU, mein anderer Prügelknabe, in den letzten 15 Jahren halt auch bewirkt, so beim Blockbuster-Kino, dass man so viele Hausaufgaben machen muss vorher. Mhm. Und Star Trek muss sich davon lösen. Deswegen Neustart ist, glaube ich, das Beste, was sie machen können.
Und dann am besten einen sehr namhaften Cast. Ariana Grande als neuen Star Trek-Captain.
Na, da bin ich nicht so sicher, weil das Beste an dem Abrams-Reboot war ja der Cast, den du noch nicht komplett zuordnen konntest. Mhm. Natürlich kennst du Simon Pegg und Carl Urban so. Chris Pine war mir vorher, glaube ich, kaum ein Begriff.
Zoe Saldana hat niemand erkannt in Avatar.
Ja, genau. Das heißt, das kommt natürlich immer auf die Rollen an, aber ich finde es bei solchen Franchises schon gut, dass die Stars nicht größer sind als das Franchise. Sonst ist das die Langlebigkeit in Gefahr.
Ja.
Weil der Star dann hat vielleicht keinen Bock mehr hat, mehr als zwei Filme zu machen. Und bei Star Trek wünschen wir uns ja ein längeres Kinoleben. Und da wäre es gut, dass die Leute sich dann binden mit Knebelverträgen an Paramount und nichts anderes mehr machen. Übertrieben gesagt.
So, um das Ganze zu einem Abschluss, vielleicht einem Fazit zu bringen. Ist Star Trek tot? Ich würde sagen, nein, es ist nicht tot. Paramount hängt noch was an dieser Marke. Es ist halt einfach nur eine sehr lange Zeit der Ungewissheit, die uns jetzt erstmal bevorsteht. Weil selbst wenn jetzt neue Star Trek-Serien angekündigt werden würden, in diesem Jahr werden sie frühestens 2028, 2029 erst zu sehen sein. Und im Kino dann wahrscheinlich auch das Gleiche. Der wird auch nicht schon nächstes Jahr fertig sein, selbst wenn er dieses Jahr in Produktion geschickt werden würde.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass es tot ist, aber es braucht dringend Wiederbelebungsmaßnahmen.
Genau.
Um mal mit The Pit zu sprechen.
Vielleicht wird das eine Star Trek-Serie im The Pit-Style.
Ja, irgendjemand muss Star Trek dringend mal intubieren, um mit Emergency Room zu sprechen.
Eine 15-Stunden-Schicht auf der Enterprise.
Sollte ich mir anschauen.
Ich wünsche mir halt, dass möglichst halt, dass es irgendwas Konkretes möglichst bald gibt. Einerseits haben wir dieses Jahr dieses 60. Jubiläum. Das bringt etwas Dringlichkeit rein, dass man vielleicht auch sich mal entscheidet, wie sehen denn die nächsten 60 Jahre für Star Trek aus? Oder zumindest die nächsten 5 Jahre. Genau, und im September ist ja auch wieder der alljährliche Star Trek Day. Mal gucken, ob da irgendwas passiert. Sonst wird das halt so eine Trauerveranstaltung dieses Jahr, wenn einfach nur Ungewissheit ist und nichts bekannt ist. Spätestens im August wird natürlich dann eigentlich feststehen, wird Alex Kurtzman arbeitslos sein oder nicht. Da sollte eigentlich auch was passieren. Und natürlich halt, sobald dieser Merger durch ist, ich glaube, dann werden erst wirklich Entscheidungen wieder getroffen über dieses Franchise.
Ja, David Ellison will das bis Ende des Jahres durchprügeln.
Bis September hat er gesagt,
ja,
ne?
Mal schauen, ob es schafft.
Wenn es nach der EU geht, mal gucken.
Wenn es nach seinen Schulden geht, mal gucken.
Genau, damit sind wir aber auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr geht jetzt im besten Fall etwas informierter aus diesem Einblick in die aktuelle Star Trek-Situation heraus. Damit sage ich erstmal danke, Jenny, für deine mitgebrachte Expertise.
Danke, Max, für die Einladung.
Ich hoffe, unser nächster gemeinsamer Star Trek-Podcast wird dann wieder etwas einen positiven Anlass irgendwann haben, falls es jemals einen gibt.
Star Trek lebt so sehr wie seit 2 Jahren nicht mehr.
Nächstes Jahr machen wir einen Podcast, wir müssen über das Ende von Strange New Worlds reden. Und ein großer Dank gehört wie immer auch euch, unseren lieben ZuhörerInnen. Danke, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt und damit sage ich, habt noch einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.